Es ist Freitag, der 1. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass ich mit einem Mann sprechen kann, den ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal gesehen und gesprochen habe. Aber ich kann einfach nicht von ihm genug bekommen. Er ist nicht nur sehr lustig und intelligent, sondern auch ein wahnsinnig netter Kerl. Er ist Podcaster, er ist Talkshow-Moderator und er ist Bestseller-Autor unter anderem des jüngst erschienenen Buches Schreib oder stirb. Guten Morgen, Sebastian Fitzek.
Guten Morgen, Micky Beisenherz. Ich freue mich sehr.
Heute ist der 1. April. Jetzt kommt natürlich die Frage, und wurdest du schon in denselbigen geschickt?
Nein, also zumindest nicht, dass es mir bewusst wäre. Vielleicht kommt ja noch irgendwann die große Auflösung nach dem Motto, du warst gar nicht in einem Podcast mit Micky Beisenherz, sondern du warst bei RTL 2 live im Fernsehen. Man hat einfach mich nicht nur oben, sondern auch unten rum gezeigt.
Das ist nie auszuschließen in deinem bunten Leben, was den April-Scherz, den medialen angeht, muss man auch sagen, dass sämtliche Nachrichtendienste und Zeitungen, Zeitschriften sich ja mittlerweile auch mächtig anstrengen müssen, um überhaupt noch eine Fake-Schlagzeile zu produzieren.
Um diese Absurdität der Realität zu überbieten, ich glaube.
Richtig.
Und dann liegt man vielleicht trotzdem noch aus Versehen richtig.
Das hat mich überrascht.
Verwirrung um Bezahlung der Energielieferanten. Putin unterzeichnet Gas-für-Rubel-Dekret. Die Folgen sind unklar. Ja. Da wundert sich nicht nur der Tagesspiegel. Kreml-Chef Wladimir Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die, Zitat, unfreundlichen Länder eingestellt, sagte Putin am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen. Ja, alle sind jetzt ein bisschen verwundert. Keiner weiß mehr so genau, was da jetzt laufen soll, denn erst hieß es ja, ich drehe euch den Hahn ab, wenn ihr nicht in Rubel zahlt, dann hieß es wieder, nein, ihr könnt weiter in Euro zahlen, dann kam plötzlich dieses Dekret. Jetzt zum heutigen 1. April fürchtet man, dass es das gewesen ist, aber es ist wohl so, dass wir halt eben schon weiter in Euro zahlen können, wir müssen halt nur lediglich eben bei einer russischen Bank ich zitiere gerne nochmal, Rubelkonto eröffnen und dann wird das in Euro umgewandelt und dann geht es eigentlich normal weiter. Also eine, Zitat, für beide Seiten gesichtswahrende Lösung, die aber eine ist?
Naja, also erstmal glaube ich, dass Putin selber nicht so ganz weiß, was er da eigentlich gemacht hat. Ich glaube, er wird ja falsch, schlecht, katastrophal beraten und ändert deswegen auch aus unserer Perspektive zumindest fast täglich die Meinung. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich irgendeine gesichtswahrende Kompromisslösung, wobei also mir jetzt die Wirkung nicht im Klaren ist. Und also wir haben uns ja dazu entschlossen, diese Gazprom-Bank nicht stillzulegen, also diesem SWIFT-Abkommen zu unterziehen, damit wir noch Gas und Öl beziehen. Ja. Und jetzt aber zu sagen, nee, wir eröffnen kein Rubelkonto, das wäre wahrscheinlich, also ich weiß auch nicht, also das ist ja auch nicht ganz konsistent, was wir da machen. Wir hätten meiner Meinung nach am ersten Tag einfach alles aus dem Köcher ziehen müssen, was irgend nur möglich ist. Ich glaube, Putin ist wirklich einer, der sagt ja selbst, er hat in St. Petersburg gelernt, wie Ratten kämpfen, nämlich aufrecht stehend, den Gegner sofort angreifend. Und ich glaube, man hätte ihm sofort die volle Breitseite dagegen geben müssen. Ich
meine, also auch einpreisend, was das für wirtschaftliche Konsequenzen in Deutschland hätte?
Ja, ich glaube, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen wären eben nur von kurzer Dauer gewesen. Weil ich glaube, dieses Signal hätte er verstanden. Und das ist natürlich jetzt hätte, Fahrradkette. Klar. Und ich kann natürlich von meinem heimischen Wohnzimmer aus das ganz locker einfach mal sagen.
Das berühmte, noch beheizte, gemütliche Wohnzimmer.
Genau. Also da ist mir vollkommen klar, dass es da kluge Gegenargumente gibt. Aber das nach und nach aus dem Köcher zu holen und ihnen nach und nach die Möglichkeit zu geben, sich darauf einzustellen, ich glaube, das ist definitiv falsch. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, zu sagen, okay, er überlegt sich jetzt, an wen er das Gas und das Öl verkauft, wenn er das nicht an uns gibt. Er ist ja auf die kluge Idee gekommen mit dem Rubel, was uns erstmal so in Schleudern gebracht hat. Ja, die Zeit hätte er nicht dazu gehabt und hätte vielleicht gesagt, oh, okay, alles klar, dann gehe ich nicht bis nach Kiew.
Ist interessant übrigens diese Erzählung, dieses besser einmal kurz und hart als lang und quälend, das ist ja ein Verfahrensmuster, das kennen wir ja schon aus hart pandemischen Zeiten. Also für Putin meinst du, wäre so eine Art Zero-Covid-Strategie besser?
Das glaube ich auch. Man kennt es aber wirklich auch aus der Medizin. Mein Bruder ist Mediziner und wenn ich Kopfschmerzen habe, sagt er, nimm lieber erstmal etwas mehr, damit es auch weg ist, anstatt dass du immer und immer und immer wieder nachdosierst, weil das schädigt irgendwann eben deine Leber. Und bin mit einem Boxer befreundet, der auch sagt, also wenn mich jemand angreift, ich weiß nicht, wie stark der ist, dann haue ich so zu, dass der nicht mehr aufsteht. Weil wenn ich in der
Bist du mit Will Smith befreundet? Ist das
nein, nein, aber er sagt, wenn er angegriffen wird natürlich und wenn er dem Gegner aber die Möglichkeit gibt, sich zu erholen, nochmal abzuschätzen, dann ist das weitaus gefährlicher und Putin ist eben ein Gossenschläger, kann man nicht anders sagen.
Ja, absolut.
Und insofern jetzt ist eigentlich auch egal, ob wir dann ein Konto eröffnen oder nicht.
Klar, also wir sind jetzt momentan in der Situation, dass wir natürlich vor allen Nationen die Hosen unten haben aufgrund einer verfehlten Energiepolitik und müssen jetzt auch erst einmal die Schande hinnehmen, weil wir halt eben weder Fisch noch Fleisch sind. Wir sind nicht hundertprozentig hart in der Sache, wir sind aber halt eben auch nicht, wir sind irgendwo mittendrin. Übrigens hat Robert Habeck, das habe ich dem Handelsblatt entnommen, er spielt gerade unter anderem auch mit dem Gedanken, die deutschen Töchter von Rosneft und Gazprom zu enteignen, um dann im Zweifel das noch zu verstaatlichen und da auch noch zu gucken, was da noch rauszuholen ist. Aha. Auch eine interessante Verfahrensweise. Habeck verkörpert ja derzeit wie kein anderer in der deutschen Politik diese Zerknautschtheit, also dieses Outfit, das er hat, dieser gelockerte Krawattenknoten und dieses insgesamt Ungebügelte zeigt ja auch allen, keiner kommt hier unzerknittert raus. Ja. Und er verkörpert das wie kein Zweiter. Wie gefällt dir das gerade?
Ach, ich glaube, dass natürlich Menschen in der Krise immer die Gelegenheit haben, Profil zu gewinnen. Und wir deswegen eben gerade merken, auch vor allem, wenn man menschlich reagiert, und das tut er ja, dass das erst einmal natürlich gut ankommt. Und ich habe höchsten Respekt vor den Agierenden. Denn ich meine, mit einem Atomkrieg konfrontiert zu sein, an einem potenziellen, das ist ja natürlich nicht, was man einfach mal wegschieben kann bei der Entscheidungsfindung. Also wie gesagt, ich respektiere es. Ich glaube, es ist jetzt auch die Zeit, dass man noch weitere kreative Ideen braucht, die jetzt vielleicht nicht gerade so gefährlich sind, dass gleich Bomben geschmissen werden. Beispielsweise, also ich bin ja wirklich, es wurde auch schon in der Politik geäußert, ein Anhänger der Tatsache, du hast gesagt, Enteignungen, die sollen sich nur enteignen, die sollen das ganze Geld nehmen, die sollen die Yachten versteigern, die sollen alles umleiten und das beispielsweise in die Flüchtlingshilfe pumpen oder auch die Waffen davon kaufen, die in die Ukraine gehen. Weil das fände ich natürlich eine gute Vorstellung, wenn Putin auf sein eigenes Geld schießt, ja, und nicht nur auf die Menschen. Also ich weiß nicht, ob das was bringt, aber nicht nur einfrieren die Konten, sondern wirklich das Geld eben zum Wiederaufbau nutzen, für die Flüchtlinge nutzen und zu allem, was möglich ist, um das Blutvergießen zu stoppen.
Die Schlagzeile des Tages.
Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren kommt offenbar nicht. Die Berliner Zeitung schreibt, die Ampelregierung findet laut einem Zeitungsbericht keine Mehrheit im Bundestag. Deshalb rückt sie offenbar von ihrem Vorhaben ab. Die allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren wird es laut einem Bericht der Bild-Zeitung nicht geben. Die Ampelregierung gebe das Vorhaben auf, weil sich im Bundestag nicht die nötige Mehrheit dafür finde. Die Union hatte ihr Entgegenkommen verweigert. Wie es heißt, rücke nun die Impfpflicht ab 50 Jahren in den Fokus. Das ist natürlich für die Union auch nicht uninteressant, weil sie dann natürlich auch die eigene Wählerschaft in erster Linie schützen können. Dass diese Impfpflicht ab 18 nicht kommen wird, wie überrascht bist du darüber?
Gar nicht. Ich bin immer überrascht über die gesamte Kommunikationsstrategie. Denn neben
allem. Gibt es eine?
Ja, das ist eben was mich eben wirklich extrem wundert, weil auch hier höchsten Respekt und vollstes Verständnis, wenn man sagt, nobody knows anything. Wir wissen einfach nicht. Wir haben alle noch nicht in so einer Pandemie gesteckt. Das ändert sich Tag für Tag. Aber mit dem Wissen kann ich mich ja schon nicht hinstellen und sagen, wir sind gegen eine Impfpflicht, was ja alle gemacht haben, unisono. Ja, also das wird es mit uns nicht geben. Ohne wenigstens zu sagen, Stand heute. Sollte es eine neue Mutation geben, sollte sich irgendetwas am Stand der Wissenschaft ändern, dann werden wir diesen Punkt nochmal zu überdenken wissen. Das hätten wir doch ganz einfach sagen können. Aber nein, es wurde strikt abgelehnt, strikt. Um dann die gleichen Politiker haben dann, und dieselben, haben dann am Ende gesagt, naja, und Politikerinnen, nee, doch, klar, das ist doch verhältnismäßig, wir haben doch eine Impfpflicht. Und das ärgert mich, weil das macht diesen Querdenkern so unglaublich einfach, ein Video zusammenzuschneiden, wo ein und dieselbe Person erst sagt, nein, mit mir nicht. Und gleich danach, ja, doch, mit mir natürlich. Und das ist etwas...
Agro-Nerd bei Twitter komponiert schon wieder seine Fotokollagen. Ja, ja,
ja, klar. Ja, und das ist eben, was mich ärgert, dass man es wirklich dann den Querdenkern so einfach gemacht hat, Verschwörungstheorien zu drechseln, wo man sich auch wirklich manchmal gefragt hat, naja, also das ganz, ganz knusper ist das natürlich nicht. Und dann nämlich nicht zu sagen, von wegen, wir diskutieren eine Impfpflicht, aber natürlich eben vorausgesetzt, der Impfstoff hat auch die erhoffte Wirkung. Also wir haben es ja alle, auch da wurden kommunikationstechnischer Wahnsinn, wurden Werbespots gedreht, wo tanzende Leute sich in den Armen lagen und jetzt, ich hole mir meine Freiheit zurück, war so ähnlich der Slogan. Da hat natürlich
das
jeder gedacht,
war der Gedanke.
Wow, ich gebe mir eine Spritze, dann noch eine und dann geht es aber wieder so richtig wacken oder keine Ahnung wohin.
Genau.
Ja? Ja. Und dann ist es aber, nee, es geht ja nur, und das ist ja auch richtig, nur darum, die tödlichen und die ganz schweren Verläufe zu vermitteln.
Genau.
Das finde ich ja auch gut. Hätte man mir auch gleich sagen können, ich hätte mich ja trotzdem geimpft. Jetzt sagen ja, also ich glaube, selbst Lauterbach sagt, also wir können ja nicht permanent durchimpfen, fünfte, sechste, siebte, achte Impfung, das ist ja dann auch wirklich irgendwann nicht mehr nützlich.
Die vierte regt er an, aber klar, also von der fünften, sechsten, siebten ist derzeit noch nicht die Rede.
Genau, und das lässt sich dann eben nicht mehr regeln. Ne? Was heißt denn jetzt Impfpflicht?
Genau, die Konsequenz, ne? Werden die dann einzeln abgeholt oder wird dann nach dem Ordnungsgeld, gibt es dann doch Knast?
Genau.
Die Umsetzbarkeit, die gibt es natürlich in dem Sinne.
Und in welchen, gar nicht. Genau. Man kann ja jetzt noch gar nicht sagen, du musst dich nach der vierten Impfung spätestens im halben Jahr wieder die fünfte impfen, weil so weit ist die Wissenschaft ja noch gar nicht zu sagen, was ist denn die fünfte Impfung? Wie willst du das festschreiben? Mit anderen Worten, es wurde von Anfang an etwas diskutiert, was eigentlich schlechterdings kaum umzusetzen ist. Und das wiederum hat dann eben auch wieder für Schaden gesorgt. Also insofern, ja, ich würde hier meine Wette mit dir abschließen, dass auch die Impfpflicht der über 50-Jährigen nicht kommen wird.
Ja, warten wir es mal ab. Derweil ist es so, dass jetzt in wenigen Tagen, da jetzt die Maßnahmen ja in dem Sinne auslaufen, nur noch Basisschutzmaßnahmen verlangt sind, ist es so, dass jetzt im Rewe beispielsweise die Maskenpflicht wegfallen wird, im Edeka auch bei Ikea, Ernstings Family, C&A, Mediamarkt, Saturn. Da gibt es nur noch eine Empfehlung, eine Maske zu tragen. Wir ahnen, worauf das hinausläuft. Hier in Hamburg hat man den Joker gezogen, hat gesagt, ganz Hamburg ist ein Hotspot. Deshalb werden die Maßnahmen erstmal nochmal 4 Wochen weiter durchgezogen, halte ich persönlich auch durchaus für geboten bei der aktuellen Infektionslage. Wenn es aber jetzt halt eben so ist, dass die Maske nur noch empfohlen ist, ich für meinen Teil kriege ja jetzt schon die mittelschwere Krise, denn jetzt sind wir plötzlich wieder in derselben Situation wie im April 2020 gefühlt, wo plötzlich diese Maskenprahlerei mit irgendwelchen Selfies losgeht, wo man sagt, ich trage Maske, und dann hast du auf der anderen Seite wieder so ein absolute Superhelden, die sich ohne Maske im Supermarkt fotografieren und du einfach bei beiden sagst, lass es doch einfach sein, mach's einfach und fertig. Also natürlich ist es virologisch sinnvoll, eine Maske zu tragen, wo viele Leute zusammenkommen, im Zweifel halt eben auch, um andere zu schützen. Darüber gibt es ja keine wirklichen Diskussionen. Aber am Ende bleibst du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, macht es halt, wie ihr meint, aber macht jetzt bitte auch keine ideologische Grundsatzdiskussion mehr raus, weil es ist dann halt jetzt einfach in der Situation, wie es ist. Ich habe da zumindest keine Kraft mehr zu.
Dazu habe ich auch keine Kraft zu, aber ich fürchte, das wird natürlich genau dazu kommen. Ist ja jetzt schon. Also ich letztens in den Kreuzberg-Café gegangen bin mit Maske, wurde ich auch angebrüllt. Reiß den Kaffeefilter vom Maul.
Ja, ach, also, doch schon, wirklich? Passiert das dann? Echt? Ja?
Kaffeefilterverhängung ist ganz lustig, ne?
Ja.
Nimm den Lappen weg. So,
ja,
das passiert ja jetzt schon. Es gibt ja auch einen sozialen Druck. Beispielsweise in den Schulen fällt das ja auch weg und auch in den Schulen wird dann gesagt, aber es ist freiwillig. Und da gibt es dann auch Gruppierungen. Entweder die Spießer, die die Maske tragen, oder die Aussätzigen, die die Maske nicht tragen. Also da braucht man schon ein gewisses Rückgrat, und zwar je nach Klasse wahrscheinlich in die eine oder die andere Richtung, je nachdem, wie man sozialisiert ist, wie das Elternhaus tickt. Und das finde ich schwierig. Auf der anderen Seite müssen ja in den Zustand der Selbstbestimmung wieder reinkommen. Ja, also es hat sich ein bisschen gezeigt, auch muss ich sagen, dass man irgendwann sagen musste, okay, schön und gut, ihr habt das alles probiert zu regeln. Ich mache euch gar keinen Vorwurf, aber die Leute sind nicht notwendig klüger als wir. Die Politiker, meine ich jetzt. Damit ich kein Politiker-Bashing betreiben. Aber ich will einfach nur sagen, es ist die Zeit, dass ich jetzt auch mal selbst wieder meinen Kopf anschalte und sage, will ich eine Maske tragen oder nicht?
Die Datenlage ist ja eindeutig.
Die Datenlage ist eindeutig, wobei ich vollkommen verwirrt bin. Mir wurde ja monatelang eingetrichtert, die Maske schützt nicht mich, sondern nur den anderen. Ich habe irgendwie subjektive Gefühle, sie schützt mich auch schon, denn ich habe irgendwie eine Barriere. Mhm. Deswegen werde ich, weil ich hatte ja auch Corona, das war jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, ja, will ich wieder haben. Es ist jetzt, ich hatte keinen schweren Verlauf, aber dennoch, nee, trotz Impfung, ja, ich will es einfach nicht normal haben und ich kenne auch Leute, die wirklich ganz, ganz schweren Verlauf hatten und die es auch, so will ich nicht nochmal reinkommen, also ich werde das als Minimum machen, ich bin aber auch froh, dass wenn ich beispielsweise sie nicht sofort rauszerre am Eingang, nicht irgend so ein Wachmann auf mich zuschießt und mich anbrüllt, während ich sie noch suche, das heißt so 2-3 Meter oder so, dass ich die auch mal ohne Maske gehen kann und sicherlich werde ich, wenn sie ich im Auto oder irgendwo vergessen habe, mich auch mal so reinstehlen mit einem Pulli vor dem Mund oder so. Aber die Zeit der Selbstverwirklichung ist gekommen.
Die gute Tat des Tages.
Heute ist Auslosung der WM 2022. Auf welche Gegner trifft Deutschland? Das fragt sich nicht nur die Frankfurter Rundschau. Ja, heute um 18 Uhr deutscher Zeit wird die Zeremonie starten. Ort des Geschehens ist das Doha Exhibition and Convention Center. Die einzelnen Mannschaften sind in 4 Lostöpfe aufgeteilt. Die DFB-Auswahl befindet sich als 12. der Weltrangliste in Topf 2. Aus jedem Topf wird eine Mannschaft einer Gruppe zugeordnet. Deutschland bekommt also jeweils einen Gegner aus den Töpfen 1, 3 und 4. Und da schauen wir doch mal ganz kurz drauf. Also Deutschland kann nicht auf Teams aus Topf 2 treffen. In der Gruppenphase wird es also nicht zu Duellen gegen Mexiko, Niederlande, Dänemark, Uruguay, Schweiz, USA und Kroatien kommen. Es kann aber so sein, dass wir in eine einfache Gruppe rutschen. Das wäre dann beispielsweise Katar, Deutschland, Tunesien und Kanada. Klingt eigentlich so ein bisschen nach so einer typischen deutschen Vorrundengruppe. Es kann aber auch sein, dass wir in eine Gruppe rutschen mit Frankreich, Deutschland, Senegal und Ecuador. Aber die Frage, die ich natürlich vorweg stellen muss, ist, mit wie viel Vorfreude, Begeisterung, Sehnsucht, positiver Emotionen blickst du auf das Turnier? Wirst du das überhaupt mitbekommen?
Ich muss sagen, ich bin so ein typischer Turniergucker. Also ich bin ja so dieser, der typische, der dann Champions League Endspiel sieht oder wenn es irgendein Highlight gibt, und das war die WM ja bislang eigentlich immer und auch die EM, und so habe ich trotz meines fast nicht vorhandenen Fußballwissens dann doch immer geguckt. Ich fürchte, das ist so ein bisschen so wie die Bundesliga, die jetzt sowieso nicht immer bei mir im Fokus stand, aber ich hatte in den letzten, in der Pandemiezeit eigentlich, habe ich irgendwann mal gedacht, ach na nun, stimmt, das ist ja Bundesliga. Und da habe ich mich auch mit Freunden unterhalten, die das so normalerweise verfolgen. Die sagten ja auch, nee, also ich so auf dem Schirm habe ich das jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und ich fürchte, so geht das eben auch mit der WM in Katar.
Aber trotz Katar, also oder bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, na guck mal jetzt, also wo Putin diesen Angriffskrieg führt, da ist Katar ja so eine Art Schurkenstaat leid. Und die Menschenrechtsverletzungen, und das ist ja offensichtlich ein maßgeblicher Treiber, sie geschehen halt einfach geografisch weit genug von uns entfernt, dass sie jetzt halt einfach dann nicht mehr ganz so sehr ins Gewicht fallen. Habeck war ja auch gerade eben da. Gianni Infantino, der FIFA-Boss, der ja derzeit auch in Katar lebt, er jubelt ja auch, er sagt, das wird die beste WM aller Zeiten, und er sagt halt eben auch, dass die Arbeit in Sachen, also Menschenrechte, exemplarisch ist für viele andere Länder, auch wenn natürlich noch nicht alles perfekt ist. Es ist noch kein Paradies, aber das ist kein Land auf der Welt. Wir werden weitermachen, aber es ist schon eine Menge erreicht. Also er sagt auch hier, man kann positiven Wandel nur durch Engagement und Dialog erreichen. Das hat man bis vor kurzem übrigens auch relativ häufig über Putin gesagt. Ja. Und jetzt, wie Manuela Schwesig, die Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, ja auch jetzt feststellt, Putin hat uns alle getäuscht. Und jetzt Katar, nehmen wir das jetzt einfach so hin oder was machen wir jetzt als Fußballfans und Menschen, die wir ja auch noch sind?
Ja, das ist ja immer wieder die Frage, auch wenn die Olympischen Spiele in kritische Staaten vergeben werden, Kosten, Nutzen. Also sicherlich, also weil du auch Putin gesagt hast, ja, diese ganze Appeasement-Politik und mit ihm reden und sowas, das hat alles nichts gebracht. Aber die Alternative wäre ja eben, gerade bei einer Atommacht jetzt auch nicht gewesen, zu sagen, wir hauen gleich zu. Ja. Was soll man denn anderes machen? Und natürlich hat dieser FIFA-Präsident zum einen Teil recht, wenn er sagt, man kann Staaten jetzt nicht ausgrenzen, beziehungsweise andersherum. Eigentlich nur, wenn ich im Dialog mit jemandem bin, kann ich überhaupt hoffen, etwas zu verändern.
Aber muss man denen deshalb gleich die WM geben? Vor allen Dingen, weil es ja jetzt nicht so eine, also eine richtige klassische Fußballnation ist, ja nun wirklich nicht, ne?
Nee. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass man da mit diesem berühmten Zuckerbrot ja arbeiten kann. Sagen, du kriegst die WM, wenn A, B, C. Und wir sehen Erfolge. Aber nicht, wir geben ja schon mal was im Voraus allen Gehorsam und hoffen dann, dass die Menschenrechtssachen eingehalten werden. Nee, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Es muss einfach einen Anreiz gehen. Es ist ja auch so, wir sagen ja auch nicht, du kommst in die EU und dann gucken wir mal. Ja. Sondern es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, auf die man sich einigt. Und der Mensch ist natürlich echt nur bedingt lernfähig. Ich auch. Ich mache ja auch dieselben Fehler immer und immer wieder. Aber hier zeigt sich es eben, natürlich, wir können einfach nicht Deals mit Schurkenstaaten machen. Das ist tendenziell gefährlich. Ja. Und in der Not, klar, müssen wir schnell reagieren. Verstehe ich auch, dass Habeck da sofort runtergefahren ist. Langfristig, vor allem schon mittelfristig, müssen wir uns aus diesen Umklammerungen lösen bei allen Staaten. Und das ist bestimmt keine einfache Aufgabe. Und wir haben es uns aber künstlich schwerer gemacht, indem wir uns wirklich so einseitig abhängig gemacht haben.
Dann blicken wir jetzt mal in den Frei- und Schurkenstaat Bayern.
Gucken mal, wer da spricht.
Und täglich grüßt der Ministerpräsident, das schreibt die Süddeutsche. Es ist wohl so, dass Markus Söder, wie nicht nur die Süddeutsche, doch vor allem die Süddeutsche hat es festgestellt, er hat einen Fetisch. Er schreibt unfassbar viele Glückwünsche an Bürgerinnen und Bürger, an Geburtstagskinder und Hochzeitsjubilare. Es sind derer 635.000. Keiner gratuliert so viel wie Markus Söder.
Bitte?
Aus wahltaktischen Gründen, Fragezeichen. Der Mann ist halt einfach kommunikativ. Also es ist so, dass Markus Söder als Ministerpräsident 1700 Glückwünsche pro Tag verschickt. Das sind 635.000 Briefe zu Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen. Er verschickt, anders als jetzt andere Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen, diese Glückwünsche zum Beispiel nicht erst ab dem 90. Geburtstag, sondern schon zum 18. Dazwischen dann allerdings nicht mehr, das muss man sagen. Dann gibt es erst wieder welche ab dem 70. Markus Söder ist also, ich meine, du weißt es ja selbst als Bestsellerautor, wer schreibt, der bleibt. Und das ist offensichtlich auch sein Ansinnen. Kann es möglicherweise sein, dass Markus Söder alleine für die Papierkrise in Deutschland verantwortlich ist?
Und damit die Impfpflicht verhindert hat.
Exakt, weil die Gesundheitsämter sagen, wir können das ja alles gar nicht zustellen. Ja.
Ja, das ist eine interessante These. Mich wundert, dass noch nicht einer mal nachgerechnet hat, was das kostet.
In Rubel, was kostet das auch in Rubel? Ne?
Genau. Ja. Ich meine natürlich, so einen Brief zu bekommen, ist natürlich eine schöne Geste. Mhm. Es ist natürlich eine reine Marketingmaßnahme. Das ist so, wie wenn ich vom Babymarkt, kurz ich Nachwuchs bekomme, eben kriegt der kleine Oscar, kriegt einen Geburtstagsgruß.
Was ist das denn für ein Wort, Babymarkt?
Ja, wie was ich Babywalz. Ach oder so. Baby Björn oder nee, Baby Björn ist
ja Babywalz, genau, stimmt, gibt, ja.
Ja, oder Baby, Baby One oder wie sie alle heißen.
Ja. Gib mir Baby One Autor. Ja, muss man, genau, ja, absolut. Muss man sehr vorsichtig sein heutzutage, gerade als Thriller-Autor, ne? Da ist der Begriff Babymarkt, da wird aber gleich schon wieder
das
ganz
stimmt.
anders.
Ich meine, um Gottes Willen, aber ich glaube, es gibt einen Laden, der tatsächlich so heißt, und es ist kein Darknet-Laden, sondern es ist wirklich.
Oh ja.
Und das ist natürlich Marketing, wenn man dann eben, oder von einem weiß ich was.
Ja, aber dann meldet sich plötzlich, hallo, schauen Sie, hier spricht der Ministerpräsident. Sie wissen ja, wen Sie wählen sollen. Herzlichen Glückwunsch zu mir. Und da weißt du ja gar nicht mehr, was du alles machen sollst. Also jeden zweiten Tag ist eine Gratis-Bild im Briefkasten und dann kommt plötzlich auch noch Söder um die Ecke. Nicht nur Post von Wagner, sondern Post von Söder.
Aber was muss denn da für ein Drucker stehen? Ne? Also 1650 und dann eintüten, das müssen
Elon
ja
Musk hat ihm einen Drucker Fachkräfte dahingestellt.
Sein. Also es muss einen oder ein Nee geben, der Umschlagbestücker von Söder ist.
Der Umschlagbestücker von Söder. Naja, was da alleine an Briefmarken ja auch drauf geht. Das ist ja, die Bayerische Staatskanzlei ist ein einziger großer Hewlett-Packard-Drucker. Muss man sich mal vorstellen. Da kommt dann, also es ist schon ein interessantes Bild. Ne?
Ja. Ist es wirklich wahr? Aber das rotiert irgendwas Tag und Nacht. Das ist so wie bei einer Zeitung, wo diese großen LKW vorfahren in der Nacht. Dann werden die Papierberge darauf geschüttet. Stell ich mir, also man lernt wirklich, also bei dir lernt man echt immer was Neues.
Unterm Radar.
Urteil in Regensburg. Kiloweise Goldspäne bei der Arbeit gestohlen. 5 Jahre Haft. Das berichtet der Spiegel. Er nahm Goldspäne von seinem Arbeitsplatz bei Osram in den Hosentaschen mit nach Hause. Ein 42-Jähriger ist unter anderem wegen 222-fachen Diebstahls schuldig gesprochen worden. Vom Landgericht Regensburg. Er ist auch wegen seines Drogenhandels in 4 Fällen verurteilt worden. Er soll jetzt in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Also das, was er da rausgeschmuggelt hat in 222 Fällen, das sind 68,5 1,4 Kilogramm Goldspäne im Wert von 1,13 Millionen Euro. Davon hat er etwa 400.000 für sich behalten. Ja, also das ist schon...
Also ich muss mal sagen, bei Ostrheim wird ganz, ganz schön gehobelt.
Oder? Wo gehobelt wird, da fallen Späne und dann nimmt man die mit
aber
in den Hosentaschen.
Späne, ja. Dass es denen nicht früher aufgefallen ist. Ich meine... Ja. Wenn er bei Osram, dann muss man ja knietief durch Goldstaub warten.
Ja, die machen das so, die haben wohl schon eine Art des Vorgangs, da werden dann gesonderte Taschen werden kontrolliert, aber eben nicht die Hosen- oder Jackentaschen. Ich gehe davon aus, das werden sie mittlerweile dann auch geändert haben und da hat er das immer rausgeschleppt. Ich meine, 300 bis 500 Gramm Gold, Sebastian, das hobeln du und ich uns natürlich abends regelmäßig auf Steak, das lassen wir natürlich vom Salt Bay machen. Das ist in Dubai, das ist klar, aber ja, das ist schon interessant.
Hast du auch diese Handbewegung geübt mit der Pfeffer oder das Salz drauf? Ja,
wenn man so ein bisschen aussieht, als hätte man eine nicht behandelte Kinderlähmung, das ist der, dann wird man der Salt Bay Gicht, als hätte man Gicht, einfach so der, als hätte man schwere Gicht. Und dieser Mann, da war es so, dass der Arbeitgeber 2018 Anzeige erstattet hatte. 2021 wurde der Mann in Russland gefasst und nach Deutschland ausgeliefert. Deswegen wird ihm auch schon ein bisschen was an Haft angerechnet. Also in Russland, also da sind schon wieder, siehst du, schon wieder Wirtschaftsbeziehungen, Probleme mit Russland, Haft. Ich meine, der Mann kann ja froh sein, dass er mittlerweile aus Russland raus ist. Sonst könnte er das Wort Krieg ja gar nicht in den Mund nehmen und würde noch deutlich länger in den Knast fahren. Ja. Aber das ist schon interessant, was da so alles möglich ist. Und aber der Trick an sich ist ja nicht so, ist auf jeden Fall insgesamt langfristig die bessere Strategie eigentlich, als zum Beispiel jetzt das Bode-Museum auszuräumen oder das grüne Gewölbe. Das muss man schon sagen.
Es gab mal einen bei einer Bank, der hat irgendwie es geschafft, ein Programm zu schreiben, was bei Überweisungen oder Buchungen, wenn es da so Bruchteile von Cent Beträgen, Pfennigbeträgen, wenn die irgendwie anfielen, diese Bruchteile wurden dann unmerklich auf sein Konto überwiesen. Und da kam auch eine Irrsinnsumme zusammen, bis das aufflog.
Darauf aufbauend, das machen jetzt viele Unternehmen, die zum Beispiel an Supermarktkassen sagen, wir runden auf für den guten Zweck.
Ja,
das ist ja,
was ich gut
finde. Genau, finde ich super. MyTaxi oder FreeNow heißen sie ja jetzt, machen das auch beispielsweise immer, aufrunden für die Ukraine. Das ist ja eine sehr einfache und günstige Art, richtig was an Geldern zu generieren. Also das finde ich ja extrem löblich, was das andere angeht. Ich gehe fest davon aus, dass die Abu Chakas jetzt binnen der nächsten Tage bei Osram alle anfangen. Ne? Oder die Remos. Wir warten es einfach mal ab.
Das gibt's doch gar nicht.
Karriereende wegen Krankheit. Hollywood verbeugt sich vor Bruce Willis. Das berichtet nicht nur NTV. Die Meldung hast du natürlich auch höchstwahrscheinlich vernommen. Als großer Freund der Kunst, des Actionfilmes. Und jetzt, da Bruce Willis recht überraschend sein Karriereende wegen Aphasie verkündet hat, melden sich natürlich ganz viele Menschen, wie NTV berichtet, unter anderem so Menschen wie zum Beispiel der Schauspieler James Woods, der konservative Fox News Moderator Sean Hannity oder Meghan McCain, die Tochter des verstorbenen republikanischen US-Senators John McCain oder Billy Bush, das ist glaube ich der das Grabbin' by the Pussy Interview mit Donald Trump damals geführt hat. Also das ist jetzt, da muss ich jetzt mal sagen, also ne, Bruce Willis, keine Frage, großartiger Mann, aber wer da alles dann sich meldet. Das ist ja also James Woods, Hannity, das ist halt wirklich diehard Trump-Fanlager. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollte, wenn ich irgendwie mich aus dem Geschäft zurückziehe, dass das die Ersten sind, die meinen Rücktritt bedauern.
Er war doch wirklich immer ein republikanischer Supporter.
Ja, ja.
Also schon rechts kann man sagen. So wie es in seinen Die-Hard-Filmen eben...
Genau. Ja. Also er ist mir jetzt nicht als Trump-Supporter aufgefallen.
Ich glaub, als Bush-Supporter.
Genau, ja, als Bush-Supporter, genau.
War. Und Irakkrieg Verteidiger, wenn ich mich, war jedenfalls kein Demokrat.
Ja, das ist absolut richtig.
Im Sinne jetzt der amerikanischen Partei.
Ja, absolut. Ja, stimmt.
Und insofern wird er das vielleicht sogar begrüßen, aber ich glaube, dass die gesamte Filmwelt sich vor ihm verbeugt, denn er hat ja nun wirklich großartige Meisterleistungen vorgebracht. Da ist viel zitiert, Die Hard, da ist Sixth Sense, da war 12 Monkeys an der Seite von Brad Pitt und Fünfte Element,
Last Boy Scout
oder Fünfte Element beispielsweise. Das sind Kultfilme. Am Ende hat er viele sage ich mal, jetzt Mittel- und Low-Budget-Action-Filme gedreht, aber ich glaube auch, er war ein Filmfanatiker und ist nicht ganz so schlimm wie Nicolas Cage, der alles
aber da hast du jetzt einen guten Punkt angesprochen, denn Bruce Willis war jetzt auf dem besten Wege, der Nicolas Cage der 2020er zu werden. Jetzt gab es ja die Meldung.
Da gab es noch Red, Schippe genommen hat und genau das getan hat. Also insofern glaube ich, die meisten Menschen auf diesem Planeten träumen doch davon, wenigstens mal einen solchen Hit zu landen. Und er hat da so viel gerissen, da kann man meines Erachtens auch viel Trash noch zwischendurch machen, ja, einfach aus Spaß an der Freude. Und wahrscheinlich, weil es auch nicht so schlecht bezahlt wurde.
Nein, also die Filme wurden super bezahlt. Also für
ist das schon tragisch. Und ich hoffe einfach, dass er in der Lage sein wird, irgendwann mal einen Comeback zu haben. Aber dazu wissen wir zu wenig über die Hintergründe dieser Sprachstörung, die das ja eigentlich ist. Eine Hirnschädigung, aber wie irrevisibel die ist, das wissen wir
nicht. Nee, das wissen wir auch nicht. Also das ist wohl nur so, dass man halt einfach nicht mehr in der Lage ist, längere Textstellen zu reproduzieren, sich Texte zu merken. Ich habe schon gesagt, also das komplette Oeuvre von Schwarzenegger in den 80ern hätte er immer noch hingekriegt, aber ja, ist einfach ganz bitter. Also ich meine 67 Jahre, ne, das ist halt einfach absolute Scheiße. Tut mir wahnsinnig leid.
Total.
Und wir freuen uns ja trotzdem, dem Mann geht es ansonsten ja hoffentlich ganz gut. Das heißt, er hat noch ausreichend Grund, sich am Leben zu erfreuen. Wenngleich es natürlich bitter ist, wenn man nicht mehr das machen kann, was einfach die Profession ist, ne? Ist ja klar.
Was mich aber wirklich unruhig stimmt und ist nachdenklich macht, ist, dass halt sich nicht er selbst, sondern seine Familie sich an die Öffentlichkeit wendet.
Ja.
Denn natürlich, klar, mit einer Sprachstörung bin ich jetzt nicht in der Lage, ein Video einzusprechen. Ja. Das ist ja klar, deswegen höre ich ja auf. Aber mit einer Textnachricht beispielsweise, einer eigenen Verfassten. Und dazu scheint es aus welchen Gründen eben nicht gekommen zu sein. Und da habe ich eben Sorge, dass es doch noch schlimmer ist, als es sich zunächst in der Pressemitteilung
liest. Tatsache, ja. Dem ist tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wäre jetzt auch gerne mit einem unglaublichen Lacher geendet, aber den gibt es jetzt leider an der Stelle.
Ganz ehrlich, du hast einen Podcast mit Nachrichtenfokus. Ich glaube, in der jetzigen Zeit mit einem Lacher zu enden, gut, kann man, aber es ist... Ja, ist ja bestimmt auch schon sehr, sehr
ist uns hier schon häufiger gelungen, ja.
Das glaube ich, aber die Nachrichtenlage gibt es zurzeit jetzt nicht so hundertprozentig.
Nee, leider tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die ja dann trotzdem ganz vergnügliche über halbe Stunde und würde mich sehr freuen, wenn du einfach demnächst wiederkämst.
Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und gänzlich uneigennützig bewerbe ich noch dein Buch, Schreib oder stirb. Kann man ja jetzt mittlerweile ja auch kaufen. Dich kann man heute Abend übrigens noch in der NDR Talkshow sehen. Da kann man sich dann nochmal davon überzeugen, was für ein unterhaltsamer Mensch du bist. Ansonsten freue ich mich, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast bist.
Genau. Und ich drücke dir Daumen, dass du nicht allzu oft in den April geschickt
wirst. Mal gucken, was heute noch so passiert. Sebastian, mach's gut. Bis denn.
Ich danke dir sehr. Danke
Tschüss.
Dir. Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!